ARD. Das Gespräch auf RBB Kultur.
Mit Frank Mayer seien Sie herzlich willkommen. Ich habe mir den Schriftsteller Matthias Navrat in diese Sendung eingeladen, weil ich seine Bücher so mag und weil ich so interessant finde, wie er aus einer doppelten Perspektive auf unsere Welt schaut. Matthias Navrat ist in Deutschland und in Polen groß geworden. Die Geschichte der beiden Länder hat ihn geprägt und seine Romane, die spielen in Polen oder in Deutschland oder auch mal in den USA. In seinem neuen Buch geht es um seine Reisen durch den Osten Europas und dabei hält er besonders Ausschau nach denen, die sich dort beharrlich einsetzen für ein gerechtes, solidarisches Leben und von denen wir so wenig hören bei uns. Matthias Navrat hatte zum Beispiel einen europäischen Glücksmoment in Slowenien bei einem Literaturfestival, als in dem Land gerade beschlossen wurde, die gleichgeschlechtliche Ehe wieder abzuschaffen.
Aber eben auf der anderen Seite auch diese Erfahrung von mir, dass zu diesem Festival plötzlich lauter junge Leute kamen, die so auf der Suche waren nach eben diesem anderen Europa, nach diesem solidarischen Europa, nach diesem, wir treffen uns jetzt hier und hören uns Gedichte von irgendwelchen Ausländern an und sind interessiert daran, was die so denken. Also das war wie so ein Gegenpol. Es geht mir immer wieder auch in diesem Buch darum zu zeigen, dass es diese Menschen irgendwie auch überall gibt und dass auch sie sich organisieren. Also nicht nur diese faschistischen Bewegungen in ganz Europa, sondern eben auch diejenigen, die dagegen ankämpfen oder die das Bedürfnis haben, eine andere Idee von Europa weiterhin zu verteidigen.
Davon erzählt Matthias Navrat in seinem neuen Buch Über allem ein weiter Himmel. Ich habe ihn aber zuerst nach einer Kindheitserinnerung gefragt. Im Jahr 2016 war er auf Einladung des Goethe-Instituts in Nowosibirsk, in der größten Stadt Sibiriens. Und seine Unterkunft dort, die hat ihn sofort an seine Kindheit in Polen erinnert. Warum denn das, Herr Navrat?
Das war eine kleine Wohnung in einem Plattenblock und ich bin in so einer Siedlung, in so einer typischen sozialistischen Plattensiedlung aufgewachsen, also sozusagen in der sozialistischen Utopie für Familien. Und meine Eltern haben da eine Wohnung ergattern können und diese Häuser sind überall gleich und wir haben auch also sogar in diesen Häusern gespielt, also in diesen Teppenaufgängen, in diesen Schächten, in diesen langen Fluren, von denen dann die Wohnungen abgehen und irgendwie diese Architektur versetzt mich sofort eigentlich im Prinzip in diese Zeit zurück.
Aber hat das nicht auch was Seltsames? Sie schreiben das auch von einem Besuch in einer anderen Stadt in Sibirien, noch weiter im Osten, in Tjumen, dass Ihnen da vieles aus Ihrer Kindheit vertraut war, von einer Plastik- und Nylon-Ästhetik schreiben Sie da. Aber ist das nicht auch merkwürdig, weil Sibirien und Polen ist ja dann doch wieder was anderes, wenn Ihnen da so vieles von Ihrer Kindheit her vertraut vorkommt?
Naja, es ist auf jeden Fall was anderes. Klar, diese Unterschiede versuche ich ja auch zu beschreiben, aber doch war das natürlich über 40 Jahre lang ein Imperium. Ja, also es war quasi, waren diese Blockstaaten, die schon sehr stark auch geprägt waren, ökonomisch, kulturell von der Sowjetunion und von dieser Idee eben des Kommunismus oder des Sozialismus, die sich natürlich auch auf Architektur, auf Produktionsverhältnisse, auch auf Ästhetik, glaube ich, ausgewirkt hat. Und diese Spuren habe ich durchaus immer noch in all diesen Ländern, die ich bereist habe, gefunden und gesehen.
Sie sind eben viel nach Osten gefahren. Sie waren auch in Israel. Davon erzählen Sie in diesem Buch. Sie erzählen von Tagen in Berlin, von Tagen in Bamberg bei Ihren Eltern. Aber vor allem eben ist es der Osten und Südosten Europas und darüber hinaus bis nach Russland. Polen, Ungarn, Rumänien, Slowenien, Nordmazedonien, all diese Länder tauchen auf. Polen ist klar, da haben Sie die ersten 10 Jahre Ihres Lebens verbracht. Da zieht Sie es wieder hin. Aber warum immer nach Osten? Warum fahren Sie nicht mal nach Westen?
Ja, ich fahre natürlich auch nach Westen. Also ich war häufig auch in den USA oder natürlich in Frankreich. Italien ist auch so ein Land, in dem ich mich immer wieder aufhalte. Auch Großbritannien, es interessiert mich natürlich auch, aber für dieses Buch habe ich dann tatsächlich die Reisen zusammengesammelt oder die Tagebücher von den Reisen, die in diese osteuropäischen und südosteuropäischen Städte gehen, weil diese Gegend mich auch, also nicht nur biografisch interessiert, sondern das ist so ein Kulturraum, der meiner Meinung nach für die Geschichte Europas zentral ist und wahrscheinlich auch für die Gegenwart. Wir sehen es ja jetzt wieder an diesem Krieg in der Ukraine. Und auch in der Literatur fasziniert mich das. Also die Literaturen dieser kleinen Nationen oder dieser Räume, die ja zuvor, also bevor sie zu Nationen wurden, Teile immer unterschiedlicher Imperien Imperien waren, also des Österreichischen oder des Russischen oder des Preußischen. Und mich interessiert einerseits diese Geschichte, was da auch für ein Denken hervorgegangen ist daraus und was das für unsere Gegenwart bedeutet. Und es ist ja auch so ein Raum, der so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird vom Westen. Also das hat schon eine lange Tradition, das fing schon an, wahrscheinlich mit der Christianisierung, dass man immer davon ausgegangen ist, ja, naja, da leben nur Wilde, da sind diese Slawen, die sozusagen irgendwelchen Naturreligionen anhängen. Später hat sich das dann weiter übertragen in den berühmten Drang nach Osten von Bismarck, also in die Versuche der Kolonisierung, die dann unter den Nazis natürlich besonders fatal wurden, aber auch von russischer Seite natürlich immer wieder die Versuche der Kolonisierung oder der Einfassung ins Imperium. Und all das fasziniert mich immer und ich habe immer das Gefühl, das wird so ein bisschen hier so übersehen oder auch in so einem postkolonialen Denken gesehen. Naja, das sind halt die Leute, die dann unter dem Kommunismus gelebt haben, aber die sind halt so sozusagen. Mhm. Dass es da aber eine genauso florierende akademische oder intellektuelle Szene gibt, dass es da Denker und Denkerinnen gibt, die genauso über Europa und die Welt nachdenken wie in Westeuropa, das wird häufig so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Und das wollte ich mit diesem Buch so ein bisschen ja, freilegen.
Sie sprechen auch eine intellektuelle Tradition an, die Sie in Warschau vor allem, also als Sie in Warschau sind, denken Sie darüber nach, über diese intellektuelle Tradition Polens. Und Sie sagen dazu, dass man mit dieser Tradition im Gepäck eine Illusion des Westens leichter durchschauen können, nämlich die Illusion, ich zitiere sie mal sinngemäß, die Illusion der kapitalismusgläubigen Bewohner des Westens, dass materieller Wohlstand das Wichtigste im Leben sei. Was ist das für eine intellektuelle Tradition, die Sie da meinen?
Also zunächst einmal ist das natürlich eine europäische Tradition. Also diese bisschen polemische Aufteilung von mir zielt darauf hin, dass das eigentlich eine europäische Tradition, also der, man könnte sagen, der sogenannte Liberalismus vielleicht, also das aufgeklärte Denken der Liberalismus, der aber nach dem Zweiten Weltkrieg eben vor allen Dingen in den Ländern des Westens, in denen dann bestimmte Errungenschaften einfach erreicht waren, also so etwas wie Gerichte, Freiheit der Rede, Freiheit der Gedanken und so weiter, diese Dinge waren erreicht und man vergaß so ein bisschen, dass das eigentlich im Grunde genommen der Kern des Liberalismus ist und nicht notwendigerweise der liberale Markt. Der liberale Markt, also in einer Situation, in der man also nicht mehr mit totalitären Strukturen zu kämpfen hat, ziehen sich viele Leute zurück ins Private. Also der Wohlstand wird sozusagen zentral und man fängt an zu verwechseln Freiheit, den Begriff der Freiheit mit einfach dem Begriff des freien Markts, der Konsumwirtschaft und so weiter. Diese Situation ist im Osten eine andere, also sowohl in Ostdeutschland als auch in den osteuropäischen Ländern, wo man unter totalitärer Herrschaft lebt und wo sich dieses Denken, dieses europäische Denken natürlich weiter schärfen kann. Also Intellektuelle, die ins Exil gehen müssen, die aus dem Exil heraus sich fragen, wie kann dieser Totalitarismus überwunden werden? Wie kann eine freie Gesellschaft aussehen? Das heißt, diese Art von Denken bleibt lebendig, während sie im Westen so ein bisschen einschläft. Ich zitiere in diesem Zusammenhang auch einen Essay von Milan Kundera, der das eben beschrieben hat. Der Essay heißt L'Occident kidnappé, also das entführte Abendland. Diese kleinen Nationen, die von Stalin nach dem Zweiten Weltkrieg, wie er das nennt, entführt werden, unterjocht werden, in denen aber weiterhin eine demokratische und eine freiheitliche Tradition vorhanden ist. Und die aber zugleich die Abgründe des Sozialismus oder auch des Kommunismus, also eines Denkens, das im Grunde genommen auch ein emanzipatorisches Denken ursprünglich war, also wenn man Marx zum Beispiel liest, die aber pervertieren in einer Staatsstruktur, die das sozusagen wiederum unterdrückt. Also geschult auch an diesem Denken und kritisch auch mit diesem Denken. Und in diesem dazwischen befinden sich jetzt diese Intellektuellen, ich sag mal jetzt der 60er, 70er, 80er Jahre und können quasi beides zugleich denken.
Ich habe Sie aber auch so verstanden, dass Sie in dieser osteuropäischen intellektuellen Tradition und besonders in der in Polen, dass da auch der Begriff der Gerechtigkeit für Sie wichtig ist und es auch um soziale Gerechtigkeit geht oder um soziale Freiheit, wenn man es so nennen will. Und da ist ja eine ja, fast bittere Pointe, dass jetzt in den letzten Jahren in Polen diese Tradition ja eher die PiS-Partei, also eine rechtspopulistische Partei, aufgenommen hat, oder?
Ja, das ist ein sehr interessanter Vorgang, weil die Solidarność, also diese eigentlich vereinigte Bewegung gegen den totalitären Staat, bestand aus sehr vielen verschiedenen Gruppen. Und sie waren aber geeint, weil sie ein geeintes Feindbild hatten. Da waren also Marxisten, also säkulare Marxisten, da waren aber auch genauso sehr konservative freiheitliche Denker, die eher aus der kirchlichen Tradition kamen. Und diese Idee hinter der Solidarność, was ja übersetzt Solidarität bedeutet, das war im Grunde genommen eine, ja, man könnte schon sagen, soziale Utopie, also ein Zusammenwirken verschiedener Kräfte, auch von Akademikern mit Arbeiterinnen und Arbeitern, mit Kirchenmenschen und Marxisten und Katholiken und so weiter. Und das bricht natürlich nach den Jahren der Transformation dann langsam auf. Das spaltet sich auf in eine, ja, in eine Gruppe, die quasi so katholisch-religiös geprägt ist, konservativ, ein traditionelles Weltbild hat und die Kommunisten hasst. Das heißt, sobald etwas in Richtung irgendwie Marxismus geht, ist es schon sehr...
Das Schlimmste.
Das Schlimmste und sehr, sehr verdächtig. Auf der anderen Seite auch eine liberale Gruppierung, die eben aber auch wirtschaftsliberal ist. Das heißt, die im Grunde in diesen Jahren der Transformation der Meinung ist, wir müssen aufholen. Der Kapitalismus muss eigentlich noch freier sein als im Westen. Der sogenannte Turbokapitalismus setzt da ein, der eben auch eine Ungerechtigkeit bedeutet für sehr, sehr viele Menschen und Gesellschaftsschichten. Und das nutzt jetzt natürlich dann die Peace aus. Also dieser Populismus polnischer Prägung, konservativ, traditionalistisch und sozial. Das war der Garant für den Erfolg bei den Wahlen 2015. Die hatten das Programm 500 plus, nannte sich das zum Beispiel. Also jede Familie mit zwei Kindern bekommt 500 Zloty zusätzlich und so weiter und so fort. Also das ist im Grunde genommen der interessante Bruch, der dann 10 Jahre später stattfindet.
Und haben Sie den Eindruck, jetzt gibt es ja ein neues Regierungsbündnis, letztes Jahr gewählt, das Bündnis um Donald Tusk und seine liberal-konservative Bürgerkoalition. Hat dieses Bündnis jetzt gelernt daraus? Also ist das, hat sich das vom Turbokapitalismus verabschiedet und hat jetzt auch sozialere Komponenten in seine Politik mit aufgenommen?
Sicher ein Stück weit. Das ist aber dennoch, also es bleiben natürlich Leute, die irgendwie sehr auf die Wirtschaft setzen, also oder auf den freien Markt. Ich glaube aber, sie haben schon ein bisschen gelernt, dass man Leute nicht zurücklassen darf. Das große Problem dieser Gruppierung ist jetzt natürlich, dass sie aus drei verschiedenen Parteien bestehen und die untereinander natürlich sich in einigen Punkten auch nicht ganz einig sind. Das heißt, die Probleme bleiben, auch die Peace bleibt weiterhin stark, weil natürlich auch Teile der Bevölkerung weiterhin dieses Weltbild haben. Also wir haben eine Situation wie vielleicht überall in Europa, wo bestimmte Gräben, auch Kulturkämpfe irgendwie zu sehen sind, die nicht einfach mit einer Wahl gekittet werden. Meiner Meinung nach hat dieses Bündnis die Wahl deswegen gewonnen, weil sie so ein bisschen Abstand genommen haben von so einer sehr aggressiven politischen Sprache und die durchaus auch klar gemacht haben, wir wollen die Unabhängigkeit der Gerichte wiederherstellen, der Medien und so weiter. Und ich glaube, dafür haben sie dann doch eine Mehrheit bekommen. Aber unter anderem zum Beispiel auch, weil sie gesagt haben, wir wollen das Abtreibungsrecht wieder ein bisschen mehr liberalisieren. Sie sind aber in der Koalition mit einer Partei, die das nicht will. Das heißt, auch hier brechen wieder innerhalb dieser Koalition Streit und Widersprüche auf, die natürlich vor der Wahl nicht da waren, weil man sich zusammenreißen musste gegen den Gegner.
Den Streit in so einem Regierungsbündnis kennen wir ja auch sehr gut aus der deutschen Gegenwart. Genau. Es ist ja bei Ihren Texten so, dass Sie, was wir jetzt getan haben, sozusagen abstrakt auf die politische Lage schauen, das eigentlich nur manchmal machen, sondern viel eher erzählen von Ihren Begegnungen mit Menschen, von Beobachtungen. Ich fand zum Beispiel interessant, dass Sie, als Sie von Polen erzählen, darauf zu sprechen kommen, was in Ihrer ersten Heimatstadt in Opole Ihr Onkel und Ihre Tante zum Beispiel, die dort noch leben, wie die sich politisch engagieren. Könnten Sie uns davon erzählen, was Sie dort tun?
Ja, also das ist ein literarisches Buch, das muss man sagen. Das sind im Grunde genommen, ja, man könnte sagen Reisetagebücher und ja Porträts von Menschen, von Städten. Schon auch natürlich gespickt oder aufgenommen in generellere oder so essayistischere Überlegungen. Aber vor allen Dingen geht es mir tatsächlich um die Menschen. Was leben dort für Menschen in diesen Städten, in diesen Regionen? Wie denken sie? Wie wirkt sich die Geschichte auf sie aus? Ein solches Beispiel wären dann eben mein Onkel und meine Tante, die schon in den 80ern sich in der Solidarność organisiert haben und engagiert haben und die, als dann die Peace gewählt wurde, sehr schnell wieder damit begonnen haben. Das hat man ja sowieso beobachtet in Polen. Das wäre mit Deutschland möglicherweise gar nicht vergleichbar oder es bleibt noch aus, ob das tatsächlich in Deutschland möglich ist. Die sofortige Reaktion großer Schichten der Bevölkerung auf diese Wahl 2015, also Organisation von demokratischen Substrukturen, also von der sogenannten außerparlamentarischen Opposition. Gruppen, die sich natürlich auch über die sozialen Medien, aber auch über ja tatsächliche Vereinsstrukturen zusammenfinden und dann Märsche, Demonstrationen organisieren, Aktionen und so weiter und so fort. Und diesen Geist der 80er, der vielleicht auch noch älter ist, habe ich eben auch bei meiner Tante und bei meinem Onkel gespürt, die dann eben auch bei diesen Demonstrationen waren und versucht haben, irgendwie sich zu engagieren.
Von diesen großen Anti-Peace-Protesten haben wir zum Teil in Deutschland gehört über Berichte in den Medien, aber so einen wirklichen Einblick in diese weiterlaufende Tradition des Protestes kriegt man eigentlich bei uns kaum, oder wie nehmen Sie das wahr?
Nein, das kriegt man nicht unbedingt. Also lange Zeit war ja in den Medien dann immer nur, was hat die Peace wieder gemacht? Ne? Also da konnte man den Eindruck gewinnen, dass das ganz Polen ist, das dann jetzt so konservativ geworden ist und so populistisch und eigentlich auch faschistisch. Und das habe ich aber so überhaupt nicht empfunden, sondern das war von Anfang an tatsächlich ein bisschen zweigeteilt. Es gab diese breite Bewegung dagegen und man darf natürlich auch nicht verschweigen, dass es natürlich auch eine breite Bevölkerungsschicht gibt, die dafür war, also die dann genauso mit eingestimmt hat in dieses, diese queere linke Ideologie, die jetzt unser Heimatland hier irgendwie überflutet und so weiter, die aus dem Westen kommt. Also all das gab es und gibt es nach wie vor heute. Das gibt es ja überall in Europa, kann man sagen, in jedem Land, auch im Westen. Nur, dass es in Polen eben diese breite gesellschaftliche Bewegung gab. Aber Sie haben recht, also man hat davon nicht so viel mitbekommen. Ich informiere mich natürlich immer auf beiden Seiten. Ich lese auch die polnischen Medien. Das war auch sehr interessant, weil die polnischen Medien total zweigeteilt waren auch. Also es gab die staatlichen Medien, Fernsehen, Print, wo man das Gefühl hatte, die Peace-Regierung rettet Polen vor der Invasion durch was weiß ich was. Und es gab die privaten Sender, immerhin gab es die, sie hatten es noch nicht ganz geschafft, obwohl sie immer wieder versucht haben, denen Steine in den Weg zu legen, sie abzuschaffen. Die haben wiederum versucht, liberal und fast menschenfreundlich im Unterschied zu dieser sehr hasserfüllten eigentlich Politik der Peace zu etablieren und zu verteidigen. Und das gab es irgendwie beides. Und hier in Deutschland habe ich das nicht gesehen. Nur die negativen Meldungen waren vorhanden.
Matthias Nawrat, ich würde gerne mit Ihnen weiter darüber reden, wie Sie zu Ihren Perspektiven auch gekommen sind, lebensgeschichtlich. Aber lassen Sie uns mal zuerst eine Musik hören, die Sie mitgebracht haben. Wie alle unsere Gäste haben Sie drei Stücke für uns dabei. Was sollen wir jetzt zuerst hören?
Hören wir vielleicht Kaius, die Band Kaius mit dem Lied All Buzzaroonie. Die Band Kaius ist für mich in meiner Jugend sehr wichtig gewesen. Ich habe früher Musik selber auch gemacht und das kommt jetzt vielleicht ein bisschen hart rüber. Es ist halt harter Rock. Aber also das war für mich das Nonplusultra in den 90ern, dass es so eine Band plötzlich gab. Und wir haben dann natürlich auch, eine meiner Bands hat sich dann nach dieser Band benannt, nach einem der Lieder dieser Band, Whitewater. Also genau, das würde ich gerne jetzt mal mit allen teilen.
Dann kommt jetzt, wir sind vorgewarnt, harter Rock, Wüstenrock heißt genau. Es auch von Kaius. Old Buzzaroonie von Kaius, ein Song, den uns Matthias Nawrat mitgebracht hat hier in diese Sendung, war wirklich harter Stoff. Und solche Musik haben Sie früher selber gemacht?
Ja, genau, als Schlagzeuger. Aha. Ich habe eigentlich mit Bassgitarre angefangen, da haben wir anfangs so Nirvana gecovert und solche Sachen, Pearl Jam. Und dann hat mich eine Band gefragt, ob ich nicht bei ihnen mal Schlagzeug spielen will, weil ihr Schlagzeuger ausgefallen ist. Der war nämlich immer, also der war zu oft betrunken und sie konnten sich nicht mehr auf den verlassen. Und dann mussten sie eine CD irgendwie aufnehmen und dann, weil ich auch Schlagzeug gespielt habe, habe ich gesagt, okay. Und dann haben wir solche Musik gemacht.
Und machen Sie das bis heute oder hören Sie diese Musik bis heute?
Also hören schon, weil ich das nach wie vor ja irgendwie, also zum Beispiel dieses Lied finde ich sehr intelligent, rhythmisch, aber Musik machen eigentlich kaum noch. Das hat irgendwie, als ich dann entschieden habe, ich will Schriftsteller werden, hatte ich so das Gefühl, das hat sich plötzlich, das hat diese Schriftstellerei oder das Schreiben hat wie alles auf einmal aufgenommen. Auch die Musikalität konnte ich plötzlich in der Sprache und im Schreiben ausleben und dann hat das andere so ein bisschen, ja, ist immer mehr verkümmert und ich hätte auch viel mehr Arbeit hinein investieren müssen, weil ich schon auch in der Musik Ambitionen hatte und ich habe festgestellt, wenn ich nicht wirklich hart daran arbeite, dann komme ich nicht weiter und diese Zeit hatte ich einfach nicht mehr.
Zum Glück haben wir Sie aber als Schriftsteller bei uns mit Ihren Büchern, Matthias Nawrat. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, in Polen geboren, 1979 mit 10 Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen, also 1989. Und Ihren Texten merkt man, vorhin hat man es bei unserem Gespräch auch gemerkt, diese doppelte Perspektive eben immer an, als Deutscher, der in Polen geboren wurde. Und ich würde gern mal ein Gedicht von Ihnen hören, das diese doppelte Perspektive, würde ich meinen, auch in sich trägt. Das heißt Himmel über Berlin, wie der berühmte Film, aus Ihrem Gedichtband Gebete für meine Vorfahren. Und vielleicht sollte ich dazu noch sagen, in dem Band sind die Gedichte ja miteinander verflochten über Motive, die wieder auftauchen. Und vielleicht ist es ganz gut zu wissen, dass in dem Gedicht vor diesem, das wir jetzt hören werden, Mauersegler auftauchen, also Vögel, die den Himmel bewohnen, die fast nie auf die Erde runterkommen, fast nie festen Boden berühren. Dann lesen Sie uns doch bitte Himmel über Berlin vor.
Gerne. Himmel über Berlin. Es gibt einen Lebensraum über den Dächern, wo die Gedanken landen, wieder aufsteigen. Ein Bauarbeiter aus Rumänien oder Bulgarien kann hier stundenlang von zu Hause träumen, die Menschen bewachen, die ihn bezahlen, in die Kreuzungen hinabstarren während der Zigarettenpause, die Geschichte der Stadt betrachten, die zähe Materie der Zeit verwandeln in ein Warten auf den nächsten Monat. Sein Sohn hat das erste Wort gesagt, seine Tochter kann jetzt Fahrrad fahren. Er spielt die Aufnahme zum 10. Mal ab und spannt seine Flügel auf, schreibt bis schon sehr bald.
Das Gedicht Himmel über Berlin von Matthias Nawrat aus seinem Band Gebete für meine Vorfahren. Ich weiß gar nicht, sind da bei dieser Auseinandersetzung mit dem Leben eines Menschen, der anderswo eigentlich zu Hause ist, dort seine Familie hat, in Deutschland arbeitet, ist da auch die Geschichte ihrer Eltern zum Beispiel entfernt mit eingegangen, die das Land gewechselt haben?
Ja, entfernt natürlich schon, weil diese Erfahrung auch, also einerseits nicht mehr da zu leben, wo man gelebt hat, das war natürlich in unserem Fall ein bisschen anders, weil wir noch vor der Wende gekommen sind. Für uns war es nicht ganz klar, können wir jemals zurück. Diese Saisonarbeitenden heute, die zum Beispiel auf Baustellen in Berlin arbeiten, die sind in einer anderen Situation, die sind zumeist für mehrere Monate hier und gehen dann wieder zurück nach Hause und es zerreißt aber natürlich auch trotzdem ihre Leben. Also sie sehen ihre Kinder nicht richtig aufwachsen und so weiter und so fort. Und sie sind natürlich häufig in Berufen tätig oder erledigen Arbeiten, die im Grunde genommen viele andere nicht erledigen wollen. Und das war natürlich bei meinen Eltern auch so. Die, beide Akademiker, und als wir nach Deutschland kamen, sprachen sie die Sprache nicht, mussten im Grunde genommen von ganz von vorne beginnen, auch ökonomisch, also Treppenhäuser putzen, in Küchen arbeiten und so weiter und so fort, in Altersheimen. Und diese Erfahrung ist natürlich bei uns in der Familie auch irgendwie eingespeichert, auch in mir als Kind von ja, verarmten Emigranten in den späten 80ern und frühen 90ern, wo die Situation für die Polen noch mal eine ganz andere war als heute. Also die Emigration heute, das ist ja meistens eine rein wirtschaftliche Emigration. Man kommt für eine Weile, kann jederzeit wieder zurück. Oder es gibt auch diese Migration der ja, der akademischen Schichten, die ein relativ mobiles Leben führen. Das war damals natürlich ganz anders und wir wurden natürlich auch in der deutschen Gesellschaft ganz anders wahrgenommen. Also wir waren schon Parias. Wir sprachen eine Sprache, die sofort aufgefallen ist auf der Straße. Und mit all diesen Erfahrungen, glaube ich, wenn ich so durch Berlin laufe, da sehe ich Menschen, wo das so irgendwie, wie sagt man, es resoniert so. Also es versetzt mich in so eine gleiche Schwingung, was so den Erfahrungshorizont vielleicht anbelangt. Ja. Ich bilde mir nicht ein, dass ich die Erfahrungen dieser Menschen irgendwie total nachvollziehen kann. Aber irgendwas habe ich damit zu tun. Irgendwas hat es auch mit mir zu tun.
Wenn Sie sagen, Ihre Eltern sind 1989 noch vor der politischen Wende dann eben in Ostdeutschland gekommen oder auch in Polen, der endgültig vollzogenen, wobei ja eigentlich Anfang 89 schon klar war, dass sich Polen ganz grundsätzlich ändern würde. Warum wollten Ihre Eltern trotzdem weg?
Also es war so, dass mein Vater schon früher nach Westen gegangen ist, auch nicht offiziell, sondern mit einem Touristenvisum. Und es war dann klar, dass wir nachkommen. Also der Entschluss war schon vorher gefasst. Und in diesen folgenden Monaten ist relativ, wie Sie sagen, relativ deutlich geworden, es wird sich irgendwas ändern. Nur man wusste nicht, was sich ändern würde, weil es gab schon Anfang der 80er ja eine diese breiten Streiks, Streikbewegungen und so weiter und so eine Art Klima der Veränderung, das dann aber brutal unterdrückt wurde. Also ein Jahr später, 81, wurde dann der Kriegszustand verhängt über das Land und die Kommunisten haben sozusagen im Grunde genommen das Ganze total erstickt. Das heißt, man wusste nicht genau, würde es tatsächlich besser werden, würde es nicht besser werden. Und es spielten auch solche Überlegungen mit hinein, natürlich ökonomischer Natur. Also wir wollen eine bessere Zukunft für unsere Kinder, auch für uns. Wir wissen nicht, wie es hier wirtschaftlich weitergehen wird. Und auch diese Erfahrung der Gängelung in den Behörden, an der Uni zum Beispiel oder an der Schule, wo meine Eltern gearbeitet haben, dass da immer, also quasi nicht die Besten und Klügsten in den hohen Positionen sind, sondern im Grunde genommen die Opportunisten und die, die das System irgendwie ausnutzen können. Da war nicht klar, wie schnell oder ob sich das überhaupt ändern würde. Diese Stimmung oder diese Lage, ich glaube, in denen meine Eltern sich befunden haben, dieses, okay, wir treffen jetzt diese Entscheidung, weil ganz genau wissen wir nicht, wie es hier weitergeht.
Und wie war das für Sie als Kind, als Zehnjähriger? Was für ein Bild von Deutschland hatten Sie vor Augen?
Naja, also da geht es ja natürlich vor allen Dingen um Westdeutschland erstmal, weil wir wussten ja, es gibt diese beiden Deutschlands und ich kannte keins von beiden. Ich kannte natürlich nur die Bilder, die man davon hatte im Fernsehen und in Erzählungen. Und dieses Westdeutschland war natürlich wie so eine Art Paradies. Also von dort kamen die Päckchen, von dort kamen die berühmten Bananen und Matchbox-Autos und Snickers und Mars. Und ja, für mich war das erstmal so ein großes Abenteuer. Wir brechen auf in ein Land, wo es alles gibt und wo man irgendwie, ja, wo alles bunt ist im Vergleich zu der grauen Zeit der 80er in Polen. Das heißt, ja, so ein sehr kindliches Bild.
Ja. Sie haben im Jahr 2015 einen viel beachteten Roman veröffentlicht, den Roman Die vielen Tode des Opas Jurek. Das ist so eine traurig-komische Familiengeschichte aus Polen und die vielen Tode des Opas Jurek, das sind Geschichten davon, wie er mehrfach eben fast ums Leben gekommen wäre durch die Gewalt von Deutschen in der Weltkriegszeit, durch Wehrmachtssoldaten oder auch im Konzentrationslager Auschwitz. Das ist ein Roman, klar, das sind jetzt ist nicht Ihre Familiengeschichte. Aber wie war das in Ihrer Familie? Wie haben Ihre Großeltern die Nazizeit in Polen erlebt?
Vieles in diesem Roman beruht auf tatsächlichen Begebenheiten. Also einer meiner Großväter war tatsächlich in Auschwitz über ein Jahr lang, ein Jahr und zwei Monate. Relativ früh, also er hatte die Nummer 1699, das heißt, er war einer der ersten, die bei einer Straßenrazzia in Warschau eher zufällig, er hatte nichts getan. Also er war nicht unbedingt ein politischer Gefangener, aber wurde als solcher dann mit eingefangen und dahin gebracht. Und das spielte natürlich eine extreme Rolle dann in der Geschichte meiner Familie und auch im Aufwachsen meiner Mutter. Und ich denke, das hat sich irgendwie auch dann letztendlich auf uns übertragen. Seine Frau wiederum, die kam aus Ostgalizien, einem Teil von Polen, der heute Westukraine ist. Und sie hatte da auch sowohl die Wehrmacht als auch die Sowjets erlebt. Und die Wehrmacht hat ihren Vater exekutiert im Grunde genommen bei der sogenannten Aktion Intelligenz. Also das waren ja so breit angelegte Aktionen in allen möglichen Städten und Orten, wo Beamte und ProfessorInnen und LehrerInnen und so weiter eliminiert werden sollten, um sozusagen nur noch die einfache Arbeitsmasse der Slawen zu erhalten. Und da ist er dabei ums Leben gekommen. Sie wurde dann später von den Sowjets, also nach dem Krieg, wurden sie vertrieben nach Westen, als dann diese Westverschiebung der polnischen Grenze stattgefunden hat. So haben sie sich dann kennengelernt in Opole, also in der Stadt, aus der ich komme, die ja eigentlich eine deutsche Stadt gewesen war. Und auf der anderen Seite habe ich Großeltern, die, also die Großmutter halb Deutsche mit einem deutschen Vater. Und mein Großvater war polnischer Schlesier, also aus Schlesien, aber polnischstämmig. Das war sowieso eine Gegend, in der das, also die Deutschen und die Polen ja koexistiert haben lange Zeit. Das heißt, eine sehr differenzierte Erfahrung mit den Deutschen und mit den Nazis, die sich natürlich fortgewirkt hat. Und zwar auch sogar so, dass wir ja dann sehr schnell Papiere bekommen haben in Deutschland, weil wir plötzlich Spätaussiedler waren. Also weil diese Abstammung über meinen Vater von meiner Oma dafür gesorgt hat, dass wir plötzlich als Vertriebene galten, obwohl wir kein Wort Deutsch gesprochen haben, im Grunde genommen nichts mit der deutschen Kultur so in der Familie zu tun hatten. Also das war interessant, als ich dann nach Deutschland kam, diese Großeltern kamen auch mit und die haben plötzlich Deutsch gesprochen. Mhm. Und für mich als Kind war das so, wie kann das sein, dass die plötzlich Deutsch sprechen?
Sie haben ein Gedicht geschrieben, in dem diese historischen Erfahrungen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, gerade Ihrer Großelterngeneration aufgenommen sind, bis zu ihren eigenen Erfahrungen. Und das bündelt sich oder kreuzt sich in der Figur ihrer Mutter. Meine Mutter heißt dieses Gedicht. Würden Sie uns das auch noch vorlesen?
Ja, sehr gern. Meine Mutter. Meine Mutter ist mehrere Personen. Nationaler Geburtskanal und Spatz, mit dem das Mädchen spielte. Ist Professorin, Erfinderin politischer Systeme, ist Urlauberin mit Schlinge ums Fußgelenk und Nabelschnur um den Hals. Ihr Vater zieht an ihr im Keller, ich ziehe auf dem Dach. So steckt sie fest im Treppenhaus beim Aufstieg zu sich selbst, ein Apparat zur Verbesserung des Lebens aller. »Du bist nichts«, flüstert es aus dem Keller, ein Schattenstück uraufgeführt, für den Vater in jungen Jahren aus dem Massengrab heraus. »Ich bin alles«, rezitiert mein befreites Ich. Meine Mutter räumt das Wohnzimmer auf, sieht den Staub, sieht die Zeit, kennt die Namen, kennt ihren eigenen.
Das Gedicht »Meine Mutter« von Matthias Navrat noch einmal aus seinem Band »Gebete für meine Vorfahren«. Vielleicht lassen wir das Gedicht ein bisschen wirken bei der nächsten Musik, wobei ich nicht weiß, ob das funktioniert. Das wäre jetzt »Wer wir sind« von IMK. Können wir die einfach so hören oder müssen wir was dazu wissen?
Also ja, wir können es natürlich auch einfach so hören, aber ich hoffe auch wirklich sehr, dass es funktioniert, weil es ein bisher noch nicht so weit verbreiteter Künstler ist. Das ist ein Freund von mir, der hier in Berlin lebt und Musik macht. Also ich finde ihn total toll und ich drücke die Daumen, dass es technisch möglich ist.
Und der nennt sich IMK?
Ja.
Okay, wir hören IMK mit »Wer wir sind«.
Da ist ein Rest von dir tief in mir. Da schwimmt ein Rest von dir tief in mir. Irgendwie. Es riecht nach faulem Obst, man bin ich kaum. Vielleicht ist das unsere Zukunft oder sie. Ist es absolut nicht irgendwie.
Das war Wer wir sind von IMK. Das hat uns Matthias Navrat mitgebracht hier ins Gespräch auf RBB Kultur. Ein vielreisender Schriftsteller ist Matthias Navrat. Wir haben gerade über Ihre Mutter gesprochen, beziehungsweise Sie haben das Gedicht Meine Mutter vorgelesen. Und es gibt einen Roman von Ihnen über eine USA-Reise eines etwa 40-jährigen Schriftstellers mit seiner Mutter. Reise nach Maine heißt dieses Buch. Und die beiden in dem Buch, Mutter und Sohn, haben einen polnischen Hintergrund, wie Sie und Ihre Mutter das auch haben. Und Sie haben mal im Zusammenhang mit diesem Buch davon gesprochen, ja, von so einer Art Dankbarkeit für Ihre Eltern, dass Sie diesen Mut hatten, wegzugehen aus dem Land, in dem Sie groß geworden sind, gelebt haben, woanders neu anzufangen. Ist das eine Dankbarkeit, die Sie empfinden für Ihre eigenen Eltern?
Ja, das ist, ich denke mal, diese Dankbarkeit muss man natürlich für alle Eltern haben, weil diese Erkenntnis, die hat man ja vielleicht erst wirklich als Erwachsener, was mussten die Eltern alles opfern oder aufgeben für ihre Kinder und wer wären sie vielleicht geworden, wenn es einen nicht gegeben hätte, wer waren sie auch früher? Das alles fragt man sich ja nicht als Kind oder als Jugendlicher. Da rebelliert man ja dann eher gegen seine Eltern oder man versucht sich gegen sie abzugrenzen und so weiter. Und ab einem gewissen Alter habe ich dann eben gesehen, diese schwere Zeit nach der Emigration, dieses Kämpfen um das ökonomische Überleben im Grunde genommen und auch um unsere Zukunft, ja, uns zu ermöglichen, was sie uns ermöglicht haben. Das war im Grunde ein Prozess, der bei mir einfach so vielleicht so mit 30 begonnen hat.
Und in diesem Buch Reise nach Maine, da wirken auch Auseinandersetzungen mit der Mutter nach. Es gibt auch neue, die dann da aufkommen. Aber es ist eben auch ein Buch über eine Reise durch die USA. Und Sie erzählen davon Begegnungen mit Menschen, die man eben so trifft bei so einer Reise. Motelbesitzer, eine Kassiererin, eine Frau, bei der dieses reisende Paar dann wohnt. Ich habe diese Menschen als durchweg sympathisch in Erinnerung. Wobei ich auch nicht weiß, ob ich das jetzt verkläre, weil mir das Buch so sympathisch war. Aber das speist meine Vermutung, dass Sie dieses Land irgendwie mögen, die USA.
Ja, ich mag das Land sehr. Ich weiß auch, dass es ein sehr brutales Land ist. Also es ist ja ein Imperium, es ist ein sehr kriegerisches Land. Es ist auch nach innen sehr brutal. Der Kapitalismus in den USA ist nochmal wirklich ein härterer als bei uns. Aber es ist auch ein Land mit Menschen, die auch durchaus solidarisch sein können, die auch offen sind gegenüber Fremden. Also natürlich nicht alle, ne? Also das ist ja eine Reise mit Begegnungen und natürlich gibt es auch weniger schöne Begegnungen, aber es gibt eben auch Begegnungen und ein Interesse des Schriftstellers, der da ja mit seiner Mutter reist, an den Biografien. Und das ist ja im Grunde genommen immer meine Poetik beim Schreiben, sich für die anderen zu interessieren. Ich fand es bei diesem Buch so interessant, die Geschichte von Mutter und Sohn, also auch eben mit den Konflikten, mit der ganzen Differenzierung dieser ja urtümlichsten Beziehung eigentlich in unserem Leben, zu konfrontieren mit den Geschichten anderer. Und das sind häufig Menschen, also häufig afroamerikanische Menschen oder Menschen, die irgendwie anders am Rande der Gesellschaft stehen. Und diese Konfrontation dieser beiden Lebenswelten fand ich sehr interessant. Und ich habe auch versucht, ein gewisses Gleichgewicht herzustellen. Also diese eine Geschichte, die im Zentrum steht, aber gleichzeitig auch mindestens genauso wichtige Lebensgeschichten von den Menschen, die dort getroffen werden. Das hat mich besonders interessiert in diesem Buch.
In dem Roman Reise nach Maine, einer von, ich weiß gar nicht, wie vielen Romanen, die Sie schon geschrieben haben?
Fünf? Genau, fünf. Ich habe fünf Romane geschrieben. Das ist der letzte Roman, den ich geschrieben habe, mein fünfter.
Und dann der Gedichtband Gebete für meine Vorfahren und jetzt das Reisebuch Über allem ein weiter Himmel. Wie kam das eigentlich, dass Sie Schriftsteller geworden sind? Sie haben doch erst Biologie studiert, sind dann aber doch in Richtung Schreiben abgebogen. Wie kam das?
Ich wünschte, ich könnte sagen, ich wollte schon immer schreiben. Es gibt ja so Leute, die beginnen schon als Kind, habe ich Geschichten geschrieben und so weiter. Das stimmt nicht ganz, aber was stimmt, ist, dass ich mich für Sprache interessiert habe. Und zwar tatsächlich durch diese Erfahrung, dass ich eine ganz neue Sprache lernen musste mit 10. Und ich habe diese deutsche Sprache gelernt, sehr viel übers Lesen. Und sowieso war ich vorher schon ein sehr interessierter Leser und dann in Deutschland habe ich sehr viel auf Deutsch gelesen und habe immer wieder auch so ein bisschen gespielt mit Sprache, aber ich hätte jetzt nie gedacht, aus mir kann ein Schriftsteller werden. Das war sehr weit weg für mich. Ich habe mich dann in der Schule schon auch für den Deutschunterricht interessiert, aber jetzt nicht im Besonderen oder so. Und mein Vater, der ist Sozialpsychologe und das hat mich sehr interessiert, die Psychologie und vor allen Dingen die wissenschaftliche Psychologie, die ja stark naturwissenschaftlich geprägt ist. Also Statistik spielt da eine große Rolle und eben auch die Soziologie und im Grunde auch die Physiologie. Und das hat mich irgendwie sehr interessiert, weswegen ich mich für dieses Biologiestudium dann entschieden habe. Und auch hat mich das naturwissenschaftliche Weltbild oder man könnte sagen, eigentlich die Wissenschaftstheorie und die Wissenschaftsgeschichte, also die Geschichte der Erkenntnistheorie im Grunde genommen interessiert. Und während ich Biologie studiert habe, habe ich schon sehr viel auch Literatur gelesen. Also ich war weiterhin ein interessierter literarischer Leser und ein sehr wichtiger Schriftsteller für mich war Stanisław Lem, der so an der Grenze ist im Grunde genommen zwischen Naturwissenschaften und Philosophie und dessen Romane, das sind ja vor allen Dingen Science-Fiction-Romane, immer Fragen stellen, die sehr tief in die Erkenntnistheorie und sehr tief in die Frage auch gehen, wer sind wir Menschen eigentlich? Und diese Frage hat mich so beschäftigt, dass ich auch schon während des Biologiestudiums angefangen habe, auch Philosophie und Psychologie und Soziologie zu studieren und sehr früh auch angefangen habe, dann schon in dieser Zeit auch literarisch zu schreiben, weil ich so das Gefühl hatte, das ist im Grunde genommen das bessere Erkenntniswerkzeug für mich, diese literarische Sprache.
Sie haben dann aber einen ganz anderen Weg als den von Stanisław Lem zum Beispiel eingeschlagen als Autor, ne?
Ja, das stimmt. Ich habe aber am Anfang tatsächlich Science-Fiction-Geschichten geschrieben, ganz viele. Mhm. Und ich habe dann festgestellt, nein, aber das ist eigentlich schon abgefrühstückt durch so Autoren wie Stanisław Lem oder die Strogatzky-Brüder aus Russland. Und diese Zeit ist vielleicht auch vorbei, diese Art von Literatur. Ich glaube, die kommt aber auch jetzt wieder. Aber ich habe dann schnell gemerkt, nein, mich zieht es woanders hin. Mich interessiert diese literarische Sprache, auch die Gegenwart. Aber immer mit dieser Frage, wer sind wir Menschen? Was ist diese Geschichte? Was sind die Abgründe des Menschen und so weiter?
Für Ihre Literatur, für insbesondere ein Buch, wurden Sie im vergangenen Jahr ausgezeichnet mit dem Fontane Literaturpreis des Landes Brandenburg und der Fontane Stadt Neuruppin. Dieser Preis ist mit 40.000 Euro dotiert und Sie haben zu dem Geld dann ganz freimütig gesagt bei der Auszeichnung, dass das auch schon ganz schön wichtig sei, dieses Geld für Sie. Und dass das mit dem Geldverdienen nicht so einfach ist als Schriftsteller, das spielt auch in Ihrem Buch Reise nach Maine eine Rolle bei den Diskussionen da zwischen Mutter und Sohn. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen Sie sich nach wie vor mit anderen Arbeiten Geld dazu verdienen, zu dem, was Sie mit dem Schreiben selbst verdienen?
Ja, also die Ökonomie ist tatsächlich immer ein Problem, also ja wie ja für alle Menschen. Also es wird häufig vergessen, glaube ich, bei so kulturtheoretischen Diskussionen und natürlich auch für mich. Und ich habe immer wieder auch Glück gehabt, dass ich Stipendien bekommen habe oder eben auch literarische Preise. Das füllt dann so ein bisschen die Kasse und da kann man dann so ein Jahr wieder davon leben. Ich verdiene auch mit den Vorschüssen vom Verlag natürlich Geld. Ich mache auch Lesungen sehr oft und ich unterrichte auch Schreiben. Also für Jugendliche, aber auch an Universitäten. Und aus diesem Mosaik setzt sich mein Einkommen zusammen. Aber es gibt immer wieder Phasen, wo ich so denke, okay, in 2 Monaten habe ich kein Geld mehr. Was mache ich jetzt? Irgendwie muss ich an Geld kommen. Aber ein solcher Preis, 40.000 Euro, der wird ausgezahlt monatlich, also als eine Art Stipendium. Das heißt, ich kann jetzt die nächsten 2 Jahre relativ sorgenfrei an einem nächsten Buch arbeiten. Und das ist einfach genial.
Und wenn ich das richtig sehe, haben Sie auch, weil damit wahrscheinlich Einkünfte verbunden sind, auch öfter Einladungen zu Auslandsaufenthalten des Goethe-Instituts angenommen. Und Sie waren bei einem solchen Aufenthalt in Minsk, haben da einen Workshop für Jugendliche geleitet. Und Sie schreiben da, das fand ich eine interessante Anmerkung, dass Sie da Ihre Rolle und die des Goethe-Instituts auch bei solchen Angeboten recht zwiespältig finden. Was ist da der Zwiespalt dabei?
Naja, diese Goethe-Institute, die ich sehr schätze, mit denen ich sehr viel um die Welt gereist bin und die ja erstmal den Auftrag haben, die deutsche Kultur im Ausland interessant zu machen oder zu verbreiten und auch zum Beispiel die deutsche Sprache in Sprachkursen zu vermitteln und die eben auch so tolle Sachen machen wie Schreibwerkstätten, ja, also dass ich dann nach Minsk kommen darf und interessierten Jugendlichen, die auch Deutsch lernen, ein bisschen die Literatur nahebringen kann. Ein solches Konzept Wissenschaft gibt es auf verschiedenen Ebenen, ja, also auf ökonomischer Ebene, auf Ingenieursebene, also eine Art Kulturaustausch. Aber es ist schon auch so, dass insbesondere in einem Land wie Belarus, aber auch in Ländern des osteuropäischen oder des südosteuropäischen Raums, die in einem ökonomischen Ungleichgewicht aus historischen Gründen sich befinden, da ist natürlich Deutschland ein Land, das für die intelligentesten und für die hellsten Köpfe eine Zukunft bietet, die sie vielleicht für sich nicht in diesen Ländern sehen. Und was dann dadurch natürlich passiert, ist, dass ich dort auch Leute ausbilde, die dadurch bessere Chancen haben, irgendwann nach Deutschland zu gehen, wenn ich sie mit der deutschen Sprache in Berührung bringe. Und die werden dann aber wiederum diesen Ländern abgezogen. Also dieser berühmte Brain Drain, wo ich das Gefühl habe, das ist schon so eine sanfte Art von eigentlich Imperialismus innerhalb von Europa, die vom Westen ausgeht und die dieses Gefälle im Grunde genommen immer weiter perpetuiert. Dieses ökonomische Gefälle, das es in Europa nun mal nach wie vor gibt.
Wobei manchmal das Goethe-Institut, soweit ich das weiß, engagiert sich ja durchaus auch dafür, Demokratie vor Ort zu stärken, Angebote vor Ort zu stärken, also quasi auch die Infrastruktur, auch die kulturelle vor Ort zu unterstützen.
Genau, deswegen ein Zwiespalt, ne? Weil es ist trotzdem ja so, dass es den Menschen, die an diesen Dingen teilnehmen, etwas bringt und nicht alle gehen ja weg. Also deswegen würde ich niemals sagen, die Goethe-Institute sind irgendwie per se problematisch, sondern man muss diesen differenzierten Blick vielleicht auf sie haben. Und ich würde auch trotzdem unter dem Strich sagen, dass sie durchaus Ansprechpartner für viele gute Initiativen sind. Und was nochmal ein anderer Aspekt ist, der auch sehr wichtig ist, ich gehe dahin und dann schreibe ich ein Buch darüber, das in Deutschland gelesen wird und dann vielleicht eben schon auch wiederum das Bewusstsein schärft für, was leben dort für Menschen, was sind das für Kulturräume. Das heißt, es ist tatsächlich auch realer Kulturaustausch, nicht nur in die eine Richtung.
Und dieses Buch haben Sie ja genannt, Über allem ein weiter Himmel. Ein weiter Himmel, das ist etwas doch Hoffnungsvolles. Untertitel des Buches Nachrichten aus Europa, da ist die europäische Perspektive mit drin. Warum ist dieser hoffnungsvolle weite Himmel damit im Titel?
Das ist einerseits ein Zitat aus dem Buch. Es geht viel auch um Landschaften und eben um diesen Himmel, der ja überall der gleiche Himmel ist, ne? Also die politischen, die sozialen Umstände ändern sich vielleicht oder auch die kulturellen von Land zu Land, aber doch leben wir alle unter demselben Himmel, wir sehen denselben Mond. Das ist, schwingt da ein bisschen für mich die Utopie mit, wir sind schon auch gleich. Alle Menschen haben die gleichen Vorstellungen vom Leben, die gleichen Wünsche, die gleichen Hoffnungen. Wir werden nur durch politische Grenzen und durch Entscheidungen von Menschen und von Politikern und Politikerinnen und durch kriegerische Einflüsse, wir werden ungleich gemacht. Und dieser Zwiespalt oder diese Komplementarität eigentlich zwischen Universalismus und ja Unterschieden, die durch Herkunft irgendwie kommen, das ist immer wieder Thema in dem Buch. Und immer wieder eben auch die Hoffnung, dass das vielleicht irgendwann möglich wäre, dass diese Grenzen dann doch fallen.
Und wo Sie gerade das Utopische mit eingebracht haben, Sie erzählen in dem Buch auch, dass Sie einen europäischen Glücksmoment hatten bei einem Literaturfestival in Slowenien. Was war das für ein Moment?
Ja, das war ein interessanter Moment, weil das war so eine Zeit, wo ganz klar war, diese Situation, in der wir alle leben in Europa, dieser Kapitalismus, diese Ratings, die plötzlich eingreifen in reale Leben und in gesellschaftliche Strukturen, die Abwicklung von sozialen Systemen und so weiter, die verbindet uns überall in Europa. Und das war ein Moment in einer Zeit, wo in Slowenien gerade so eine Volksabstimmung stattgefunden hatte, die dazu geführt hatte, dass die gleichgeschlechtliche Ehe wieder abgeschafft werden sollte. Also ganz klar der Verweis darauf, dass es eben diese traditionalistische, konservative, sozusagen rückwärtsgewandte Bewegung in ganz Europa gibt. Aber eben auf der anderen Seite auch diese Erfahrung von mir, dass zu diesem Festival plötzlich lauter junge Leute kamen, die irgendwie so auf der Suche waren nach eben diesem anderen Europa, nach diesem solidarischen Europa, nach diesem, wir treffen uns jetzt hier und hören uns Gedichte von irgendwelchen Ausländern an und sind interessiert daran, was die so denken. Und also das war wie so ein Gegenpol. Es geht mir immer wieder auch in diesem Buch darum zu zeigen, dass es diese Menschen irgendwie auch überall gibt und dass auch sie sich organisieren. Also nicht nur diese faschistischen Bewegungen in ganz Europa, sondern eben auch diejenigen, die dagegen irgendwie ankämpfen oder die das Bedürfnis haben, ja irgendwie eine andere Idee von Europa weiterhin zu verteidigen.
Davon können Sie sehr viel mehr lesen in dem Buch Über allem ein weiter Himmel, Nachrichten aus Europa von Matthias Navrat. Im Rowohlt Verlag ist das erschienen. Wir haben zwei Gedichte von Matthias Navrat gehört aus seinem Buch Gebete für meine Vorfahren. Im Verlag Parasitenpresse ist dieses Buch rausgekommen und wir sind fast am Ende jetzt unserer Zeit, Matthias Navrat. Aber sagen Sie uns noch Ihre dritte Musik, die Sie für uns haben. Was ist das jetzt und warum haben Sie das mit?
Ja, das ist ein total tolles Lied von Phoebe Bridgers, einer Musikerin aus Amerika, aus Los Angeles, die auch in der Band Boy Genius auftritt häufig, aber auch solo wirklich super gute Musik macht. Und den Tipp habe ich von meiner Frau bekommen, die hat das wirklich monatelang die ganze Zeit gehört, dieses Album, aus dem der Song kommt. Das Album heißt Punisher und das Lied heißt Kyoto und ja, es macht einfach Spaß, also viel Spaß damit.
Herzlichen Dank, Matthias Navrat, und vielen Dank, dass Sie diese Stunde Zeit für uns hatten.
Ich danke für die Einladung.
Und schön, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Frank Mayer und wenn Sie dieses Gespräch weiterempfehlen mögen, nochmal reinhören mögen, das finden Sie unter anderem in der ARD-Audiothek oder auch auf unserer Homepage. Und jetzt Phoebe Bridgers mit Kyoto.